Radar und Echolot, drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, thank you for traveling with. Irgendwie lief es ohne die zu erwartenden Abweichungen. Der ICE hatte Hamburg-Dammtor fahrplanmäßig verlassen. Sogar die in der Wagenstandsanzeige im Schaukasten angegebene Sektion hatte mit der tatsächlichen Halteposition meines auf der Fahrkarte ausgewiesenen Waggons übereingestimmt. Selbst die Ankunftszeit in Heidelberg war zu halten. Das beunruhigt mich mehr, als wenn das Wahrscheinliche eintritt. Maya hatte gesagt, sie freue sich und würde kommen, mich abzuholen. Ja, ich freute mich ebenfalls, wenn auch vielleicht nicht so wie sie, da sehe ich Unterschiede, die ich aber gar nicht benennen kann. Wenn nur nicht dieser Verdacht. Er war kein Resultat meiner Art zu denken, der aber doch da war, plötzlich aufgeploppt, wie eine fehlerhafte Berechnung in einer Excel-Tabelle, deren Ursache man erst sich einmal gar nicht erklären kann. Da allerdings hilft Logik. Und hier? War Logik hier überhaupt ein Lösungsansatz? Mein Mobiltelefon hatte ich ausgeschaltet. Nicht, weil ich befürchtete, man würde mich anrufen. Ich wollte einfach nicht gestört werden. Telefonate fallen mir immer schwer, so sagt man wohl. Wobei ich dann am Wort fallen hängen bleibe und das mit dem Akt des Telefonierens nicht zusammenbringe. Reiner Stress für mich jedenfalls. Im Büro wurde in einer Anleitung, die den Umgang mit Kunden am Telefon zum Inhalt hatte und vorschrieb, dass man sich zuerst mit dem Namen des Instituts, dann mit seinem eigenen Namen und erst hiernach mit einem Gruß zum Tag vorzustellen habe, darauf hingewiesen, es komme stets darauf an, den richtigen Ton zu treffen. Auf meine Nachfrage, was darunter zu verstehen sei, hatte eine Kollegin gesagt, na ganz einfach, adressatengemäß einen freudig erwartungsfrohen Klang in die Stimme legen, gewissermaßen den Sätzen kommunikative Obertöne, Einvernehmlichkeit herstellende Empathie beimischen oder sachlich seriöse Kompetenz suggerieren, ohne Anflüge von Überheblichkeit, natürlich so die Richtung. Natürlich so die Richtung. Maya zumindest wusste, dass ich am Telefon immer etwas abweisend wirke oder es wohl auch bin. Ich telefoniere einfach nicht gerne. Maya hatte mich daran bestätigt, hatte gesagt, dass auch sie die Floskeln gegenseitiger Selbstvergewisserung immer hohl oder besser durch die fehlende Direktheit als unvollständig empfunden habe, erst recht, wenn auf der einen Seite vielleicht Sätze existenzieller Selbstentäußerung gesagt wären, während am anderen Ende parallel eine Fernsehsendung verfolgt wird oder die Fingernägel gesäubert werden. Es sei eine gute Eigenschaft, nicht gerne zu telefonieren. Irgendwie hatte mich ihre Aussage nicht beruhigt, wohl deshalb, weil ich die sich für mich ergebenden Leerstellen im Verstehen ihrer Argumente durch ihre Zusammenfassung nicht hatte füllen können. Die Einheit von Raum und Zeit in der Kommunikation, ein physikalisches Problem und selbst wenn man noch den gekrümmten Raum und die Aspekte des Zeitkontinuums hinzuzieht, immer noch berechenbar, eben ohne den Faktor Mensch auf der anderen Seite, denn erst ab da wird es ja richtig kompliziert. Ich hatte im Großraumabteil einen Platz reserviert, an einem der Tische den Gangplatz, denn ich mag ungern Leute behelligen, wenn ich meinen Platz verlassen möchte. Ich fahre auch lieber mit dem Rücken in Fahrtrichtung. Vielleicht, weil ich überhaupt eher nach hinten schaue und nicht nach vorne. Ich hatte mir den Fahrplan-Flyer zurechtgelegt, nicht um bereit zu sein, die jeweiligen Ankunftszeiten zu kontrollieren. Nein, das denn doch nicht. Aber ich habe es gerne übersichtlich und ich weiß gerne, wo ich gerade bin und was schon geschafft ist. Bahnreisen haben ja ihren ganz eigenen Reiz, der für mich hauptsächlich darin besteht, zu erwarten, dass etwas nicht fahrplanmäßig funktioniert. Zum Beispiel, dass die 18 Minuten in Frankfurt nicht reichen, den Anschluss nach Heidelberg zu bekommen. Aber irgendwie lief es reibungslos. Mehrere Mitreisenden informierten ihre mobilen Gesprächspartner darüber, wo sie sich gerade befanden, wie das Wetter so sei und wann sie voraussichtlich ankommen würden. Immer wieder versuchten sie, Verbindungsschwankungen durch erhöhte Lautstärke auszugleichen, als würde die Entfernungsüberbrückung dadurch tatsächlich optimiert. Einmal hatte ich erlebt, wie mein direkter Nachbar plötzlich sein eigenes Telefon ans Ohr riss und losbrüllte: »Nein, hier ist alles prima, bis auf die üblichen Idioten, die meinen, man wolle an ihren Gesprächen teilnehmen.« Dabei war das Gerät gar nicht eingeschaltet gewesen. Also selbst die Reservierung mit dem Rücken in Fahrtrichtung hatte funktioniert. Als ich Maya von dieser Vorliebe erzählt hatte, hatte sie »passt« und »deine Haltung ist rückwärtsgewandt« gesagt. Auch an dem Wort war ich hängen geblieben, gewandt, gewandet, wandeln ja in rückwärtiges Gekleidetsein, auch das. Maya hatte sich schon zu Beginn unseres Zusammenseins über meine Art, mich zu kleiden, amüsiert. Stil könne man das ja nicht richtig nennen, hatte sie gesagt, und die Zeit großer Kragen ist doch wohl auch vorbei. Aber ich kann mich schlecht trennen, und das nicht nur von Kleidungsstücken. Das Alte ist eben doch das Vertraute. Warum Dinge aufgeben, nur weil der Zeitgeist über sie hinweggeht? Altmodisch. Auch dieser Ausdruck war gefallen. Dabei muss man nur lange genug warten, kommt ja alles wieder. Aber das Konzept würde nicht aufgehen, da es seinen Träger trotzdem als gestrig kennzeichnet. Auch von Maya. Andererseits war es ihr wohl nicht so wichtig gewesen. Sie hatte zumindest nur selten weitere Bemerkungen über meine Kleidung gemacht. Anders an meinem Arbeitsplatz. In meiner Bank gelte ich aufgrund meiner Tätigkeit als Spezialist für Datensicherheit als Exot, so ein Kollege. Exoten sind Personen aus einem fernen Land. Da hatte ich mal wieder ein Wort nicht verstanden. Mein Vorgesetzter hatte mich gebeten, die Bereiche mit Publikumsverkehr nun nicht unbedingt zu meiden. Der Direkt wolle er sich nicht ausdrücken. In einer Schalterhalle würde ich nicht auffallen, aber auf gewissen Etagenfluren würden Birkenstock und Wollsocken zu Anzugshosen als nicht kompatibel gelten. Maya schien am liebsten Jeans, Poloshirts und Turnschuhe zu tragen. Das Zimmer, dass sie in ihrer WG bewohnte, war klein und bis auf das Bett und den großen Kleiderschrank fast unmöbliert. Sehr sachlich und aufgeräumt, so wie ich es mag. In Hannover war ein älteres Paar eingestiegen, das mir insofern aufgefallen war, weil es ganz offensichtlich kein erprobtes Skript mehr für Bahnreisen zu besitzen schien. Mit dem Konzept Skript habe ich mich eine Zeit lang beschäftigt. Ihm liegt die Annahme zugrunde, dass sich die meisten Alltagshandlungen, so zum Beispiel auch das Reisen mit der Bahn, aus bestimmten Handlungen und Handlungsabläufen zusammensetzen, deren mehr oder weniger exaktes Einhalten erfolgreiches Handeln ohne den Bedarf größerer Denkleistung und emotionaler Verunsicherung gewährleistet. So die Theorie. Würde man beliebig viele Personen fragen, wie ihr Vorgehen Reisen mit der Bahn aussehe, dann würde man aus den Beschreibungen ein Grundmuster, das Skript des Bahnreisens, erhalten, samt der möglichen Variablen. Ich hatte gehofft, meine nun Unsicherheiten im Umgang mit Menschen durch die exakte Beschreibung solcher Handlungen besser organisiert zu bekommen, quasi Berechenbarkeit, so wie ich sie mag, herzustellen. Für das Reisen mit der Bahn zum Beispiel hatte ich mir zurechtgelegt, sich am Bahnsteig nach dem auf dem Bahnsteig angeschlagenen Wagenstandsanzeiger so platzieren, dass der Wagen, in dem sich der reservierte Sitzplatz befindet, in dem ausgewiesenen Abschnitt des Bahnsteigs hält, in dem man dann steht, oder ohne Reservierung einen beliebigen Wagen der ersten oder zweiten Klasse ansteuern. Die Waggontür durch Betätigen des entsprechenden Türöffners, der in der Regel aus einem elektronisch gesteuerten Impulsgeber besteht, öffnen. Zunächst die ihren End- und Umsteigebahnhof erreicht habenden Reisenden aussteigen lassen und dann selbst einsteigen, einen freien oder den reservierten Platz suchen, gegebenenfalls andere Reisende, die diesen Platz eingenommen haben, mittels der Buchungsbestätigung auf den eigenen Anspruch hinweisen und sie bitten, den Platz zu räumen. Das Gepäck an einer der vorgegebenen Möglichkeiten. Koffer, Stellplatz im Abteil, Ablage in Kopfhöhe und je nach Größe auch im Gang unter dem Sitz im Fußraum verstauen. Je nach Jahreszeit sich der Jacke oder des Mantels entledigen, jene oder jenen jedenfalls an dem am Fenster befindlichen Haken aufhängen oder in der in Kopfhöhe befindlichen Ablage, die vormals als Gepäcknetz tituliert wurde, ablegen. Den Sitz einnehmen. Sich anhand des auf dem Sitz befunden habenden oder in der Tasche an der Rücklehne des vor einem befindlichen Sitzes steckenden Faltblattes über Ankunftszeiten und Anschlussmöglichkeiten informieren. Getränke, Reiseproviant, aus dem mitgebrachten Handgepäck herauskramen und verstauen, sich über die Lage des Bordrestaurants informieren. Versuchen, wahrscheinlich verrauschte Begrüßungsansagen und Reiseinformationen nach persönlicher Bedeutsamkeit zu filtern oder überhaupt etwas zu verstehen. Mobile Geräte zum Abspielen von Musik oder das Telefon bereitlegen oder nutzen, um persönlich wichtige Informationen zu Aufenthaltsort, Befindlichkeit oder Wetter abzusetzen bzw. dieses auf eingehende Nachrichten zu überprüfen, vielleicht einen Computer herausholen und aktivieren. Auch aus dem Fenster schauen oder auf die einen umgebenden Mitreisenden. Sich der Fahrkarte oder der entsprechenden Variante elektronisch übermittelter Berechtigungszertifikate versichern, diese auf Verlangen den Reisebegleitern der Bahn vorzuzeigen und so weiter. Nach der Theorie unterschieden sich Reisende hinsichtlich der möglichen Variablen innerhalb des Skripts oder hinsichtlich des Grades ihrer Routine. Theorie, ja. Aber bei aller Feinheit der Analyse, es bleiben eben diese Leerstellen in den Skripts, die individuell auszufüllen sind und ein Treffen mit einem Abteilungsleiter oder ein erstes Date mit einer Frau, nun, es half, wenn auch, ja eben verwirrend wenig. Das in Hannover zugestiebene ältere Paar war wohl das letzte Mal mit dem Zug gefahren, als es noch Bahnsteigkarten gab, diese kleinen Pappstreifen, die ich in einer Ausstellung gesehen hatte und die berechtigten, sich überhaupt erst auf dem Bahnsteig aufhalten zu dürfen. Und gelöst werden mussten, wollte man Reisende am Bahnsteig abholen und nicht an der Bahnsteigsterre auf sie warten. Die beiden Alten waren, bemüht um das Gleichgewicht immer wieder herzustellen, nur langsam vorwärts gekommen. Zwei Sitzreihen vor mir waren sie stehen geblieben. »Hast du die Fahrkarten?« hatte der Mann gefragt, der, soweit ich das sehen konnte, einen neu wirkenden Rollkoffer von Überseeausmaß hinter sich herzog. »Ja«, hatte sie geantwortet, ihre Tasche abgestellt und das in ihrer Hand befindliche, mit einem Werbeaufdruck eines Reisebüros versehene Kuvert geöffnet und einen Schein hervorgeholt. »Ja, bitte entschuldigen Sie«, hatte sie zu einem Mann gesagt, ihn vorbeigelassen und noch einmal »vielen Dank« hinterhergeschickt. Er war die Reservierung neben mir, die ab Hannover im Display neben meiner angekündigt war. Ich war aufgestanden, damit er sich auf den Fensterplatz neben mir setzen konnte und hatte mich selbst gerade wieder setzen wollen, als die alte Frau mich angesprochen hatte. »Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo meine reservierten Plätze sind? Wir sind so lange nicht gereist«, hatte sie hinzugesetzt und aufgekichert. Sie hatte mir die Fahrkarte hingehalten. »Das ist die Fahrkarte«, hatte ich gesagt. »Für die Platzreservierung müssten Sie noch ein Extrablatt in Ihrem Umschlag haben.« »Natürlich«, hatte sie gesagt, »und hier«, und wieder verschmitzt wie ein junges Mädchen gelächelt, wobei ich gar nicht weiß, ob junge Mädchen heute so lächeln. Es wirkte wie aus einem alten Film mit Hans Moser und Theo Lingen. Die Reservierung bezog sich auf die beiden Fensterplätze auf der anderen Gangseite. Sie hatte sich zuerst gesetzt, während er sich umsehend, offenbar unschlüssig, wohin mit dem großen Koffer, diesen endlich im Zwischenraum der Abteiltrennung abgestellt und ebenfalls seinen Platz eingenommen hatte. »Gerade noch geschafft«, dachte ich. Den Zug zu verpassen wäre höchst peinlich gewesen, Aber dem Wochenende geschuldet war es nicht nur auf den Zufahrtsstraßen zum hannoverschen Bahnhof gerammelt voll gewesen, sondern auch auf dem Bahnsteig. Und so hatte sich die Abfahrt genau um die 3 Minuten verzögert, die ich zu spät am Gleis war. Eine mir nun willkommene Verzögerung, die wahrscheinlich auch von dem riesigen Koffer des älteren Paares herrührte, den wir nur mit vereinten Kräften in den Zug bugsiert bekommen hatten. Zum Glück hatte sich niemand auf meinen reservierten Platz gesetzt. Ein Fensterplatz. Immerhin. Der Typ neben mir saß nun auch wieder. Rote Wollsocken zu grauer Anzughose, die deutlich zu kurz und auch noch einen behaarten Beinansatz sichtbar werden ließ. Hochwasser, hätten wir als Kinder dazu gesagt. Über seine Birkenstocklatschen war ich auch schon rübergeturnt. Mussten mindestens Größe 49 sein. Eigentlich ein schöner Kontrast, ja, konnte man da noch von einem Kontrast sprechen, zu meinen handgefertigten Semi-Brooke Oxford, die ich bevorzuge, wie ich auch Kleidung ganz allgemein für ein Merkmal der Persönlichkeit halte und Menschen, die hierauf wenig Wert legen, nun zumindest für nachlässig erachte, so wie mir bei meinem Sitznachbarn sofort irgendetwas Verschrobenes in den Kopf kam oder vielleicht durch die vor ihm auf dem Tisch liegende Computerfachzeitschrift bedingt die Assoziation Nerd auftauchte. Warum ich jetzt in diesem Zug saß und von Hannover nach Heidelberg fuhr und was Maja eigentlich von mir wollte, hatte ich nicht recht verstanden, aber dass es ihr wichtig und dringlich war schon und ihrem bittenden Drängen habe ich mich noch nie entziehen können, schon damals nicht bei unserer ersten Begegnung, als ich noch nicht vollkommen hoffnungslos in sie verliebt war, wobei hoffnungslos zu ergänzen wäre durch rettungslos vielleicht, denn das, was ich in ihr sah oder sehen wollte, was sie für mich sein sollte oder hätte sein können, das, so viel war mir dann doch schnell klar geworden, würde sich nicht erfüllen und dennoch bestimmte dieses Bild meiner Sehnsucht mein Verhältnis zu ihr, dass ein Nicht-Abschlagen-Können ihrer Wünsche einschloss wie einen abgekapselten Irrationalismus im Gebäude logischer Deduktion. Und so hatte ich die zugeschickte Fahrkarte und Sitzplatzreservierung wie dienstbeflissen an mich genommen und saß nun im Zug an einem Fensterplatz immerhin, nur leider mit dem Rücken in Fahrtrichtung und auch noch in einer dieser durch einen fest installierten Tisch zu einem Vierer-Ensemble gegliederten Sitzgruppen, die ich persönlich vermeiden würde, aber vielleicht war das zufällig ein Ergebnis zufallsgenerierter Sitzplatzverteilung. Wer weiß, Maja dürfte jedenfalls nicht wissen, dass ich die relative Abgeschiedenheit eines Zweiersitzes oder den Einzelplatz in der Nähe der Tür bevorzugen würde. Wenn ich auch Glück zu haben schien, dass sowohl der Typ neben mir, der penibel dabei war, sein Handy, die Computerzeitschrift und eine Brotdose exakt zueinander und zur Tischkante neu auszurichten, als auch die beiden bücherlesenden Damen uns gegenüber einander unbekannt waren und ich somit keinen langanhaltenden Gesprächen ausgesetzt sein würde, die auszublenden mir einfach nicht gelingt. Zumindest das. Schöne, schlanke Finger mit rot lackierten Nägeln hatte die mir gegenüber sitzende Mankell-Leserin, aber wohl schon um die 50. Die älteren Herrschaften hatten nun auch und letztendlich durch die Hilfe des Nerds an dem Tisch auf der gegenüberliegenden Gangseite Platz genommen. Der alte Herr schaute sich ab und an um, offenbar in Sorge um seinen unglaublich großen Koffer, den ich mit in den Zug gehievt hatte. »Brigitte hat gesagt«, sagte die Frau, »dass wir an der Tür einen Knopf drücken müssen, damit die aufgeht. Da sei so ein grüner Punkt«, hat sie gesagt. »Na, wir werden nicht die Einzigen sein, die in Frankfurt aussteigen.« Sie schwiegen, schauten aus dem Fenster. Auch die andere Frau mir schräg gegenüber las einen Krimi von Stieg Larsson. »Ich habe mich schon immer gefragt«, wie sich aus der Schilderung brutal ausgeführter Morde und anderer Perversitäten Lesevergnügen speist, Geschehnisse, von denen man sich zutiefst erschrocken abwenden würde, deren Schrecknis im eigenen Leben keine Freizeitbeschäftigung wäre. Literarisch wäre der Homers Ilias andererseits ein von mir nicht zu widerlegendes Gegenargument. Der Typ neben mir blätterte in seiner Computerfachzeitschrift. Schriftsteller, ihr schreibt für Frauen. dass wir beide noch einmal auf eine so große Reise gehen, sagte die alte Frau. Ihre Stimme klang jung, geradezu mädchenhaft, bildete einen verblüffenden Kontrast zu ihrem vom Alter schraffierten Gesicht. Dass wir auch immer so ängstlich sind, wir sollten uns viel mehr trauen. Sie lächelte entschlossen und still vergnügt. »Hast du den Koffer im Blick?«, fragte er. Sie nickte ihm ernst zu. »Na, hier wird schon nichts wegkommen«, sagte sie. Er schaute aus dem Fenster auf die vorbeiziehende Landschaft. »Ist alles ein bisschen anders geworden«, sagte sie, worauf er stumm nickte. Ich holte mein Buch aus der Tasche unter dem Sitz heraus und legte es mit der Rückseite nach oben auf den Tisch. »Brigitte will uns abholen. Wir hätten uns ja auch ein Taxi nehmen können. Ist aber wohl recht teuer«, sagte die alte Dame. »Sie hat ja auch viel zu tun. Die beiden Kleinen, das Haus und Harald in seiner Position wohl auch. Anlageberater. Hast du gleich verstanden, was er macht?« »Erst habe ich ja gedacht, er hat etwas mit einer Maschinenanlage zu tun.« Sie lachte verschämt vor sich hin. »Wir haben aber auch viel zu wenig Ahnung, was es heute so alles gibt.« Ich dachte an meine Eltern, die zwar um einige Jahre jünger waren, aber auch von der Sorge getrieben, den Anschluss zu verpassen. Ein Gedanke, der einem in der Bahn sitzend als etwas ganz Natürliches vorkam. Der Typ neben mir hatte seine Zeitschrift auf den Tisch gelegt, die Arme vor seinem kleinen Bauch verschränkt und die Augen geschlossen. »Neuer Mann zugestiegen, die Fahrausweise bitte!« Ich kramte meine Reiseunterlagen hervor und hielt sie bereit. Der Reisebegleiter der Deutschen Bahn ging musternden Blicks durch den Gang. Die alte Frau reichte ihm mit lächelndem Besitzerstolz ihre Fahrkarte. Seine Stempelzange griff zu. »Gute Reise«, sagte er. Weder unterbrachen die beiden Frauen ihre Lektüre, noch veränderte mein Sitznachbar seine Position, als meine berechtigte Teilnahme am Personenfernverkehr geprüft und für rechtmäßig befunden wurde. Tief hängende Regenwolken verdunkelten das Fensterbild, ergossen sich über den vorbeiziehenden Landstrich. Hinter nassen Regenscheiben prozessionen sich bahnbrechender Schlieren von Regentropfen, die das Bild verwischten. Der alte Herr saß zurückgelehnt im Sitz, sein Kopf reichte kaum bis zur Kopfstütze. Den linken Arm hatte er auf dem schmalen Fenstersims abgelegt. Er schaute aus dem Fenster, ernst, konzentriert und ein bisschen staunend vielleicht. »Eigentlich doch schön, auch die Landschaft hier«, sagte er. »Die waren doch eben erst mit mir eingestiegen. Die Landschaft konnte sich doch von der ihren vertrauten Gegend gar nicht groß unterscheiden, oder meint er das Reisen?« Langsam hob der jetzt greisenhaft wirkende Mann die Hand, tastete mit den zum Fenster gedrehten Fingern nach den Regentropfen, verfolgte die Bahnen behutsam streichend ein Stück, als wolle er sie nachzeichnen, setzte wieder erhöht an, wiederholte die poetisch wirkende Geste gedankenverloren, als versuche er, den Weg des Zerrinnens zu lesen, mit den Händen zu begreifen. Sie lächelte ihm zu, beugte sich vor, griff nach seiner niedersinkenden Hand und drückte sie kurz, und dann lächelte auch er, ganz still, wie mir schien, und ich wandte mich ab, fühlte Wehmut aufsteigen, versuchte mich an Buchstaben festzuhalten, hangelte mich zu einem Satz, und da stand: »Erfinden wir uns nicht von Zeit zu Zeit neu oder tun es nur nicht, weil wir uns vor uns fürchten?« Lauter Abgründe, dachte ich, und dachte wieder an Maya. Maya hatte ich zum ersten Mal auf einem dieser jährlichen Symposien meiner Bank kennengelernt. Maya war in Begleitung von Markus Bach-Berghaus, dem Chefanalysten, erschienen, und nicht weniger als eine Erscheinung war sie gewesen. Die Vorstandsetagen sind ja immer noch weitgehend männlich dominiert, und auch in der zweiten Reihe herrscht der Zweireiher, wenn man so trivial witzeln möchte. Und dann tritt plötzlich diese Frau auf, neben der sich der charismatische Bach-Berghaus wie ein grobschlächtig ausgeführter Holzschnitt neben einer fein ziselierten Tuschfederzeichnung ausnimmt. »Eskorte Extraklasse«, hatte mein kollegialer Freund Enrico gezischelt, und es klang mehr als neidisch. BB wie Bach-Berghaus intern genannt wurde, was zu seiner etwas femininen Männlichkeit durchaus passte, war einige Zeit später in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet worden. Offiziell hieß es wegen Differenzen in der strategischen Ausrichtung. Inoffiziell munkelte man von undurchsichtigen Transaktionen und nennenswerten Verlusten. Die beiden Frauen mir gegenüber schienen sich doch zu kennen, erwogen sie nun gemeinsam den Vorschlag der Stieg Larsson-Leserin, das Bordrestaurant aufzusuchen, und machten sich dann Gott sei Dank auch ohne größere abwägende Diskussion auf den Weg. Vielleicht war gerade eine Person in einer Cafeteria abgeschlachtet worden, das macht dann doch unterbewusst schon Lust auf Kaffee und Kuchen. Ich hatte mein iPhone so eingestellt, dass es alle 15 Minuten checkte, ob Mails auf dem Server lagen. Zu befürchten war, dass der dezent dumpfe Gong, der den erfolgreichen Datenabgleich signalisierte, vielleicht im Zuge der Bahngeräusche unterging, und so hatte ich schon einige Male zum Telefon gegriffen, es entsperrt und geschaut, ob ein kleiner Kreis mit einer darin enthaltenen 1 rechts im oberen Eck des Mail-Icons den Eingang einer Nachricht anzeigte, bisher vergebens. Und so auch diesmal, und ich wollte das Handy gerade wieder auf den Tisch legen, da war es dann soweit. Ich tippte auf das Symbol mit dem Briefumschlag und von Maya. Lieber Tom, ich weiß, dass dir nicht recht klar ist, was ich genau von dir möchte, und das muss auch noch eine Weile so bleiben. Und auch der Sinn meiner jetzt folgenden Bitte wird sich dir nicht erschließen. Fühle dich ganz einfach verführt, denn, mein Lieber, darauf wird es hinauslaufen. Maya. Die Büroklammer verwies auf die angehängte Datei im PDF-Format. Fühle dich verführt. Schon bei unserer ersten Begegnung auf dem Symposium war sie plötzlich auf mich oder besser auf die kleine Gruppe, in der ich stand, zugekommen, ja, geschritten, mit einer Bewegung größter, selbstsicherer Eleganz, einem Gang auf einem Laufsteg, nicht unähnlich, aber ohne die dort übliche übertriebene Künstlichkeit und auch ohne zur Schaustellung von etwas, ohne Pose, ohne Behauptung, sondern kunstvoller, in der Art einer natürlich oder echt wirkenden Ganzheit, einem Sein, und hatte dann ganz gezielt, ohne dass da ein orientierendes Vergewissern erkennbar gewesen wäre, mich angesprochen und den mit mir sinnlos lediglich zeitüberbrückend herumstehenden Kollegen ein lächelnd entwaffnender, man könnte auch sagen, das Hirn ausschaltender bzw. seinen Träger in einen Zustand paralysiert begehrlichen Beispringens versetzender, jedenfalls ein solches Lächeln geschenkt, das sie auf seinem Höhepunkt auf mich fokussierte und mich bat, ihr zu folgen, ohne Angabe von Gründen, und diese benötigte sie auch nicht, denn ich war aus dem Halbkreis der Kollegen getreten, der sich bei ihrem Näherkommen wie ein Bühnenrund gebildet hatte, und war ihr gefolgt, meinem Blick geheftet auf ihr Haar, ihren Po, ihre Beine, bemüht um ein rationales, rettendes Denken, die Blicke meiner Kollegen im Nacken spürend, wenn sie denn überhaupt auf mich gerichtet waren, suchend nach einer mich sichernden Situationsanalyse, aber nun, das wusste ich damals noch nicht. Im Nachhinein war sie mir wie die berühmte Fee im Märchen erschienen, die einem drei Wünsche frei offeriert und deren sinnvolle Erfüllung man verpatzt, weil man in der Einseitigkeit der eigenen Wunschbegehrlichkeit immer beiläufige Bedingungen nicht bedenkt oder zu dem Wunsch als selbstverständlich zugehörig assoziiert, die aber eben nicht existenziell darin enthalten sind, und so war es denn ja auch gekommen. »Warum ich?« hatte ich sie gefragt, als sie mich das erste Mal mitgenommen hatte in ihre Penthouse-Wohnung in Frankfurt und wir nebeneinander lagen, ich auf der Seite, sie nicht aus den Augen lassen können, sie auf dem Rücken, den mir zugewandten Arm unter dem Nacken verschränkt und mein über sie gleitender Blick scannend, immer noch bildergierig, immer noch ungesättigt, haftend am leichten Schweißfilm im Ansatz ihrer Brust, am verrutscht, verführerisch verhüllenden schwarzseidenen Hemd, das sie wie eine Schärpe umspielte, an der Knospe im kleinen Huf ihrer Brust, die ich wunschgemäß und bereitwillig auf ihren Befehlssatz hin stärker, als ich es bisher gekannt, geknetet hatte, wie ich überhaupt versucht hatte, auf sie zu reagieren, ihren Körper zu lesen, ihr mit geschlossenen Augen erst Ungeduld, dann ein konzentriertes in sich hineinlauschen, Am Ende ein Konzentrat aus Lust und Erstaunen ausdrückendes Gesicht zu entschlüsseln versucht hatte, wie eine Partitur, die ich zu übersetzen suchte in Rhythmus, Taktung, Notenwerte, ein Dirigat im Dienst ihrer Komposition, was mich lange fernhielt von der fokussierenden Verengung der Zuspitzung meiner Lust. Du warst derjenige, der mit den Augen liebte, hatte sie geantwortet, ohne Stimmfärbung von Wärme oder adressatenbezogener Zugewandtheit, und geschwiegen. Ihr unergründliches Schweigen. Und dann den Satz angefügt, da war zudem etwas romantisch Verzehrendes in deinem Blick. Sie gab nicht oft Auskunft. Solche Antworten waren selten, wie die Gunst, sie begleiten zu dürfen. Die angehängte Datei Schritt1.pdf ließ sich glücklicherweise herunterladen, was bei den Empfangsschwankungen nicht selbstverständlich war. Aber es klappte. Es erschien die Aufforderung: Lieber Tom, schau bitte, ob dieser Mann sich im Zug befindet, und schicke mir eine entsprechende SMS an folgende Nummer, die du dann wieder aus den Verzeichnissen löscht, und dazu ein Foto. Es war das Foto meines Sitznachbarns, des Nerds. Ich riss meinen Kopf wie unwillkürlich zur Seite, schaute aus dem Fenster, als könne er oder sein Foto mich dabei erwischen, wie ich ihn ansah. An der Fensterscheibe zitterten die Spuren der Regentropfen im Fahrtwind, und mir stand die sie nachzeichnende, lesende Geste des alten Mannes wieder vor Augen, so, dass ich meinen Blick nach draußen wie einen in die gegenwärtige Zukunft empfand und davor wie ein Filter der Glasbildträger der zerronnene Zeit, ihre verschlungenen, verlaufenden Spuren aus beliebigen Anhäufungen gespeist, ihre sichtbaren Ablagerungen wie Bahnen eines Lebensweges. Hatte ich mich nicht immer dem meandernden Zufall hingegeben, mich ihm überlassen, mich von anderen langsam leiten oder mitreißen lassen, und war mein Entscheiden für einen Weg, eine Richtung, nicht aus einem sich nicht entscheiden wollen entschieden worden, und der Lebensplan, diese vorgeblich logisch abgeleitete Leitlinie, nicht ein Wahnwitz? War es nicht an der Zeit, selbst einzugreifen? Was Maya nicht wissen konnte, war, dass ich schlagartig wusste, wer der Typ war, der da neben mir saß. Von Anbeginn wollte Maya Informationen, und in der Direktheit ihres Interesses war sie ungeschminkt, unverhohlen, lüstern, quasi schamlos, nackt, und die Sicherheit, mit der sie davon ausging, dass ich ihr diese beschaffen und liefern würde, war von Anfang ohne Anflug von Zweifel gewesen. Berechtigt. Denn offensichtlich hatte ich gelichert, mich aber abgesichert in einem doppelten Spiel, und nun war ich mir nicht mehr sicher, ob ich hier mit einer Verdopplung konfrontiert war. Hatte ich mir wohl ganz offensichtlich zu wenig Gedanken darüber gemacht, wie Maya an den Zugangscode gelangt war. Hatte ich doch gedacht, sie würde ohne weitere Komplizen oder vielleicht auch nur diesbezüglich Ahnungslosen, ihren sexuell grundierten Strahlen ausgeliefert seienden Männern arbeiten. Hatte ich mich doch einzig, erwählt, gefühlt. Vielleicht ja, aber das war wohl ein Trugschluss gewesen, und dann auch noch ein solcher. Rationale Logik ist nur eine Möglichkeit, auf die Welt zu reagieren. Schön, wenn es einem gelingt, das durchzuhalten. Aber die Welt zeigt einem immer wieder, dass sie auch anders kann. Maya hatte mir ein Passwort zugespielt, und eine Art Spiel war es zuerst tatsächlich gewesen, mit dem ich Zugriff hatte auf einen Bereich des Intranets der Bank, auf ein Kommunikationsforum zu einem Börsengang, der von unserem Institut lanciert werden sollte und zu dem nur ein kleiner, exquisiter Kreis Zugang hatte. Insider-Informationen, die man immer zu Geld machen kann. Ich musste ein wenig geschlafen haben, denn mir war nicht aufgefallen, dass es regenbedingt, wie ich registrierte, plötzlich so dunkel im Abteil geworden war. Eine Dunkelheit, die, so empfinde ich es, immer etwas Geborgenes hat. Der Mann neben mir am Fenster hielt sein Mobilphone in der Hand und schaute aus dem Fenster. Die Plätze vor mir waren nicht mehr besetzt. Die von den beiden Frauen gelesenen Bücher lagen noch auf dem Tisch, das eine geschlossen, das andere mit gespreizten Seiten, einen blutroten Kopf präsentierend und den Titel »Vergebung«. Davon hatte Maya vor 2 Wochen gesprochen, als ich das letzte Mal bei ihr in Heidelberg war und wir mangels Sitzgelegenheiten in ihrem Studentenzimmer auf dem Bett saßen. Ich weiß nicht mehr, wie sie darauf gekommen war. Irgendeine ihrer Assoziationen. Es erschließt sich mir selten, wie es ihr immer wieder gelingt, Interesse an mir und meinem Job herzustellen, wobei sie die erste Frau ist, die wirklich zu interessieren scheint, was ich mache und es sich gerne genau erklären lässt. Sie hatte mich gefragt, ob wir nicht ins Kino gehen wollten, den Abschluss der Millennium-Trilogie sehen. Ich hatte keine Ahnung, worum es sich dabei handelte, und so hatte Maya entschieden, dass es nicht so schlau sei, wenn ich mit dem 3. Teil beginne und mir den Auftrag erteilt, mich zu informieren und die Larsson-Bände zu lesen. Vergebung, hatte sie gesagt, und wie stehst du eigentlich zu dem berühmten Brecht-Zitat aus der Drei-Groschen-Oper? Auch da wusste ich nicht gleich, was sie meinte. Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Hatte sie gesagt, und einige moralisch hochgestimmte Sätze zur internationalen Finanzkrise und zur Rolle der Banken angefügt. Moral, eine komplizierte Frage, wobei ich nicht aus Prinzip gegen komplizierte Probleme bin, im Gegenteil, gerade diese haben mich immer besonders gereizt, vorausgesetzt, man konnte sie mit den Instrumenten naturwissenschaftlicher Logik bearbeiten, denn dann war die Antwort gefügt aus mathematischen Beweisen, ein Bauwerk solider Logik und kein spekulatives Abwägen. Schon in der Schule habe ich die Diskussion in geisteswissenschaftlichen Fächern nicht verstanden, nicht wirklich nachvollziehen können, diese Anhäufung von Unbekannten. Und auch wenn die Chaos- und Spieltheorie interessante Annahmen zur Vorhersage des wahrscheinlichen Verhaltens des Spielteilnehmers aufzeigt, so ist doch der Mensch oder genauer sein Verhalten für mich eine Größe größter Unberechenbarkeit geblieben, wenig verlässlich, zu wenig jedenfalls für mich. Kann er doch jederzeit rational einfach nicht erklärbar, ja nicht einmal eigener Logik folgend sich so oder ganz anders verhalten, ohne es objektiv zu müssen. Und wer hier aus moralisch begründetem Urteil Verhaltensweisen ableiten möchte, wird auch noch die häufig anzutreffende Diskrepanz von Einstellung und tatsächlicher Handlung mit einbeziehen müssen. Und allein schon das bereitet mir Schwindel. Denn selbst die Logik eines Robin Hood geht eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt auf und dieser Punkt ist mathematisch nichts als eine Näherung. Ja, Vergebung. Als ich dann von ihr aus mit dem Zug zurück nach Hamburg gefahren bin, fühlte ich mich wieder einmal von ihren mir unbegreiflichen Absichten wie erschlagen, war erschöpft, eingeschlafen und die Worte Gründung und Vergebung, Einbruch und Bank hatten wie ein rotierendes Mantra meinen unruhigen Traum bestimmt und dann war ich aufgewacht. Ich gab meinem Impuls aufzustehen nach, wohl auch weil der Nerd neben mir gerade wieder aufgewacht war, stieg über seine elbkahngroßen Latschen hinweg und ging in das Bordrestaurant. Hatte ja noch genügend Zeit, auf Mayas Aufgabe zu antworten. Nur nichts überstürzen. Im Speisewagen waren alle Tische besetzt. Die beiden Frauen saßen sich gegenüber, jeder eine in blutroter Tomatensoße ertränkte Currywurst mit Pommes vor sich und die, die mit den roten Fingernägeln, hatte tatsächlich eine Spielart eines grausamen Lächelns auf den Lippen, während sie genüsslich Gabel und Messer in den Fleischstrang hieb und als sie das abgesäbelte, mächtige Stück zum Mund führte, weiteten sich Augen und Schlund, schlossen sich zugleich die Wurst verschlingen, ja derart genussvoll, glücklich kaute sie, kicherte genießerisch, glucksend in sich hinein, dass ich mich schnell abwandte in den Bistrobereich, ging mir einen Kaffee bestellte und mich dabei ertappte, Vermutungen anzustellen, an welcher Stelle die Dame wohl ihre Mordlektüre unterbrochen hatte. Ob Vegetarierinnen eigentlich gerne Krimis lesen? Der Kaffee war heiß, zumindest das, aber bitter. Ich holte mir noch ein paar Plastiktöpfchen Milch, spritzte beim Abziehen der Folie die obligatorischen Tropfen über den Tisch Es gibt Konstanten im Leben. Auf dem Sitz neben mir hatte jemand eine Zeitung liegen gelassen, die Seiten nur nachlässig wieder zusammengefaltet. Der Wirtschaftsteil lag oben auf. Zentral hatten sie platziert: erneuerbare Energien als Zukunftstechnologie, Fukushima und die Folgen 2. Gelingt es Deutschland im Zuge des Ausstiegs aus der atomaren Stromerzeugung auf dem Markt der Zukunftstechnologie, Bundeswirtschaftsminister, Weltmarkt? Die Kehrtwende der Bundesregierung von der Laufzeitverlängerung zum Ausstieg war schon bemerkenswert. Den Kopf so weit zurückdrehen konnte kaum ein Wellensittich. Was hatte sich eigentlich verändert? Schon vorher gab es auch bei uns Sturfälle, Vertuschung und Beteuerung. Auch vorher hätten sie Großstädte wie Hamburg im Fall eines Unfalls teilweise zu Sperrzonen erklären müssen. Auch vorher gab es Katastrophen mit Namen von Reaktoren und Orten verknüpft, die als Minitekel für den GAU galten. Und nun, 25 Jahre nach Tschernobyl, war es nur, weil sie glaubten, die Mehrheit mit ihrer Haltung zu verlieren? Bewegten sie sich aufgrund plötzlicher moralischer Bedenken? Dann fiel mein Blick auf eine Überschrift im Randbereich: Unregelmäßigkeiten beim Börsengang von Artecno. Und ich merkte, wie mein Herz die Schlagzeilen Richtung Endspurt erhöhte. Nur eine Randnotiz. Hatte nicht einmal den Charakter einer Meldung. Beruhte auf reiner Spekulation von dritter Seite. 15 Zahlen im Block am rechten Rand, und bei der Datenlage hatte es zu Recht nicht für einen Aufmacher gereicht. Aber das Gerücht hatten sie gestreut. Hatten die mehr im Hintergrund? War es eine Art Warnung? Ich legte die Zeitung zur Seite, schob den Teil in den Stapel, blickte aus dem Fenster. Wieder zog Regen in Bahnen über das Glas. Zitterten sich einzelne Tropfen in den allgemeinen Strom hinein, ließen sich mitreißen, brachen sich Bahn. Stundenglas fiel mir ein. Ich schaute auf die Uhr, 10.10 Uhr. Ich holte die Zeitungsseite wieder hervor, riss die Meldung vorsichtig heraus, betrachtete sie, holte einen Stift hervor, schrieb, ließ den Kaffee stehen und ging zurück ins Abteil. Millennium-Trilogie. Ich hatte im Traum ein Problem gewälzt, es den Berg zur Lösung hinaufgeschoben, aber immer kurz vorm Erreichen des Gipfels war es wieder hinabgerollt und lag da ungelöst wie zuvor. Probleme, wie gesagt, sind unterschiedlich, und die Entdeckung, dass sich jemand in den Chat des Intranets eingeloggt hatte, der hierfür mit Sicherheit nicht autorisiert war, von verschiedenen Rechnern aus und immer zu Zeiten allgemeiner Betriebsamkeit und ohne erkennbares Muster, war so eins. Technisch war das von mir schnell zu beheben gewesen, und außer mir, dem für die Absicherung zuständigen Computerspezialisten, wusste niemand davon und würde es auch nie erfahren können. Dafür hatte ich gesorgt, aber die Fragen wer und wie beschäftigten mich seitdem. Mein Sitznachbar war zurückgekommen, setzte sich aber nicht, bat mich, als ich ihm Platz machte, kurz zu warten, und packte seine Sachen, nahm seine Jacke vom Haken, holte seinen kleinen Koffer aus der Gepäckablage, zog die Jacke an, während ich mich wieder setzte, verabschiedete sich mit einem Kopfnicken, ging, blieb aber ruckartig nach zwei Schritten stehen, drehte sich um. Ich schaute gerade auf seinen Sitz, dachte, da sei vielleicht etwas, was er liegen gelassen hatte. Da reichte er mir einen kleinen gefalteten Fetzung Zeitungspapier, wie ich gleich erkannte, und sagte, vielleicht sollten Sie darüber nachdenken. Dann, als ich wieder von dem Papier aufsah, war er weg. Ich starrte erneut auf das Papier und auf die Stelle, wo er eben noch gestanden hatte, aber da standen jetzt die beiden Frauen, die ihre Plätze wieder einnahmen und zu ihren Büchern griffen. Vergebung, leuchte es zu mir herüber. Ich entfaltete den Zettel. Maya hatte jemand in blauen Blockbuchstaben an den Rand geschrieben und ein Ausrufezeichen hinzugesetzt. Es war nur eine kleine Meldung, ganz offensichtlich aus einer Tageszeitung herausgerissen. Als ich den Artikel überflog, pumpte mein Herz Blut durch die Adern, dass es in den Ohren rauschte, und mein Verdacht war plötzlich kein Gefühl mehr. Maya. Wir bedanken uns bei den Fahrgästen, die in Kassel-Wilhelmshöhe aussteigen. Thank you for traveling with Deutsche Bahn, und auf Wiedersehen. Und dann saß ich da, wenn draußen der Regen gegen die Fensterscheiben prasselte.